Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Die Geschichte von der 1002. Nacht. Hörspiel von Helmut Peschiner nach einem Roman von Josef Roth. Komposition Max Nagel. Teil 1.
Seine Kaiser und Königliche Apostolische Majestät empfing die Kunde von dem Besuch des Schahs gegen 8 Uhr morgens.
Es waren gerade knapp 200 Jahre vergangen, seitdem der grausamste aller Mohammedaner gegen Wien herangerückt war. Es gab keinen Grund mehr, die Söhne Mohammeds zu fürchten.
Man bereitete sich auf den Besuch des Schahs vor.
Am Tage, an dem der Zug des Schah im Wiener Franz-Josefs-Bahnhof einlief, sperrten 4 Ehrenkompanien und 200 Wachleute zu Fuß und zu Pferde die Straßen ab. Auf dem Perron stand eine Kompanie des Regiments der Hoch- und Deutschmeister.
Der Kapellmeister Josef Nechwal befahl die persische Nationalhymne. Chinellen und Kesselpauke und die sogenannten Chandressen machten mehr Lärm, als die persische Nationalhymne unbedingt erfordert hätte.
Als der Schah ausstieg, umarmte ihn der Kaiser flüchtig. Der Schah schritt die Ehrenkompanie ab. Der Kapellmeister kommandierte, dass Gott erhalte.
Die Perser erstarrten. Man stieg in die Kutschen, man fuhr ab.
Der große Schah von Persien war mit zahlreichen und schweren Koffern angekommen.
Sie füllten nicht weniger als 4 normale Lastwaggons, die man aber in Triest vergessen hatte, an den bräutlich-weißen Hofzug seiner Majestät anzuhängen.
Der Adjutant des Hofzeremonienmeisters Kirillida Paichani lief den Perron auf und ab. Hinter ihm rannte der Stationsvorstand Gustl Burger einher.
Der einzige Mensch, der in dieser verzweifelten Situation hätte helfen können, stand beneidenswert gelangweilt vor dem Buffet im Restaurationssaal erster Klasse.
Es war der Rittmeister Baron Teitinger von den Neuner Dragonern, auf unbestimmte Frist von seinem Regiment detachiert und zugeteilt der Hof- und Kabinettskanzlei zur sogenannten speziellen Verwendung.
Der Baron lehnte am Buffet und betrachtete mit grausigem Behagen den lächerlichen Stationschef und seinen persischen Kameraden, den Kirillida Paichani.
Teitinger nannte ihn schon im Stillen für sich den Janitscharen.
Er musste warten, bis die Koffer des Schahs von Persien kommen würden. Endlich, es war schon 3:30 Uhr, fuhr ein Extrazug ein.
Erst in diesem Augenblick stürzte Teitinger auf den Perron.
Sie müssen schnell machen. Schon ein Skandal, dass die Herrschaften so lange warten müssen. Seine Majestät sind vor 1,5 Stunden gekommen. Seine Majestät warten aufgeregt. Blamage. Was für eine Blamage, Herr Stationsvorstand.
Und ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sich der Baron an seinen persischen Kameraden Kirillida Paichani.
Wie pünktlich. Unsere Eisenbahn ist doch die pünktlichste der Welt.
Der Perser hörte zu, lächelnd, mit dem gütigen Lächeln, das gleichgültige Männer von Welt immer anlegen, wenn es sich darum handelt, Nachsicht zu verbergen. An diesem gütigen Lächeln erkannte der Baron auf einmal, mit wem er es zu tun hatte.
Er nannte den Perser jetzt schon im Stillen charmant. Das höchste Lob, das er zu vergeben hatte.
Es gab für ihn nämlich nur 3 Klassen von Menschen. An der Spitze standen die Charmanten. Dann kamen die Gleichgültigen. Die 3. und letzte Klasse bestand aus Langweiligen.
Herr Kirillida Paichani, es tut mir leid, dass Sie so lange aufgehalten worden sind. Diese Eisenbahnen, glauben Sie mir, wir werden schon den Verantwortlichen finden.
Um dem Perser zu zeigen, dass er keine leeren Worte mache, ging er auf den Stationsvorstand zu.
Sauerei, das, Herr Stationsvorstand, entschuldigen schon das harte Wort.
Herr Rittmeister, das ist richtig eine Sauerei. Eine Triester-Sauerei nämlich.
Triest oder nicht, ist ganz wurscht. Hauptsache ist, dass seine Majestät vor 2 Stunden angekommen sind und die Koffer sind immer noch nicht an Ort und Stelle.
Die allerhöchsten Koffer sind ja endlich da, Herr Baron.
Da, aber eben nicht an Ort und Stelle.
In den nächsten Tagen verließ der Rittmeister Teitinger den charmanten Kirillida überhaupt nicht mehr.
Innerhalb von 2 Nachmittagen wusste der Rittmeister Teitinger bei weitem mehr und Wichtigeres als der Professor Friedländer, der bekannte Orientalist, den man als Fachberater dem Festkomitee beigegeben hatte.
Ein kleines und intimes Festkomitee war bestimmt worden, das Programm jener Vergnügungen vorzubereiten, die den exotischen Herrscher in Wien erwarten sollten.
Es setzte sich aus verschiedenartigen Männern zusammen.
Dem alten Grafen Festetitsch, dem Fürsten Walldorf, dem General von Lauterbacher, dem Grafen Heunitzki.
Die Militärparade in Kagran störte leider ein heftiger Regen. Unter einem zugigen Zelt hielt es der Schah nicht länger als eine Viertelstunde aus.
Er war kein begeisterter Anhänger militärischer Spektakel.
Er fürchtete außerdem für seine Gesundheit.
Er hatte genug.
Er erhob sich, gleichzeitig mit ihm der Großwesir, dessen Adjutant, die ganze Suite.
Auch am nächsten Tag regnete es, aber das hatte keine Bedeutung mehr, denn das Schauspiel fand in der spanischen Reitschule statt. Ein Reiter in persischer Tracht, wie sie der Schah nur auf den Porträts seiner Ahnen gesehen hatte und niemals in Persien, ritt in die Arena.
Alsbald begann der Schimmel zu einer persischen Melodie, die aber dem Schah unbekannt bekannt vorkam. Sie stammte vom Kapellmeister Nechwal, wahrhaft geistreiche Bewegungen zu vollführen.
Man erhob sich.
In einer Viertelstunde begann der Ball.
Im Redoutensaal warteten, in zwei Reihen aufgestellt, die Damen und Herren auf die Ankunft des Monarchen. Durch die von unsichtbaren Händen aufgerissenen Flügel der weißen, goldumrahmten Doppeltür kamen die Majestäten.
Der Schah grüßte nach orientalischer Art, die Hand an die Stirn und Brust führend.
Dem Rang und der Würde nach wurden die Damen und Herren der persischen Majestät vorgestellt.
Er sah die Frauen genau an.
Wenn die Frauen den Hofknicks vollführten, erhaschte der Schah im Bruchteil einer Sekunde den Ansatz der Brust, hierauf den hellen Schimmer des Flaums über dem weißen Nacken.
Und der Augenblick, in dem die Damen mit beiden Händen die Schöße hoben, bevor sie ein Knie zurückstreckten, hatte für ihn etwas unnennbar Keusches und zugleich unsagbar Sündhaftes. Es war ein Versprechen, das man nicht zu halten gedachte.
Niemals in seinem so liebes- und frauenreichen Leben hatte er diese Erregtheit gefühlt. Weshalb schien es ihm hier in Wien, dass die Frauen ein wunderbares, ihm noch völlig unbekanntes Volk bildeten, ein seltsames Geschlecht, das es erst galt zu entdecken.
Welch vertrackte Raffiniertheit, die Gesichter der Frauen nicht zu verhüllen.
Er war nach Europa gekommen, um das Einzige zu genießen, um das Vielfältige zu vergessen, das Gehütete zu rauben, das hier herrschende Recht zu brechen, einmal nur, ein einziges Mal der Wollust des unrechtmäßigen Besitzes teilhaft zu werden.
Was gab es in der Welt, das geheimer und entblößter zugleich sein konnte, als das Antlitz einer Frau?
Als der Tanz begann, es war zuerst eine Polka, verwirrten sich seine Sinne vollends.
Er schickte sich also an zu wählen. Es blieb schließlich eine, die einzige. Es war die Gräfin W.
Blond, hell, jung und mit den Augen begnadet, von denen man sagen könnte, sie seien eine merkwürdige Art von Veilchen mit Vergissmeinnichtblick.
Alle Welt kannte sie.
Sie gehörte zu jenen Mädchen, die in den längst vergangenen Tagen ohne jedes andere Verdienst als das der Anmut, Verehrung genossen und Anbetung erwarben. Die junge Frau liebte ihren Mann, obwohl sie eine manchmal süße, zuweilen lästige Erinnerung an den charmanten, zu besonderer Verwendung abkommandierten Baron Teitinger behalten hatte.
Damals, als sie noch ein Mädchen gewesen war, bis sie eines Tages begann, ihm mit frostiger Laune zu begegnen.
Es war also, wie er sich sagte, endgültig ein Bruch. Und dies machte ihn dermaßen melancholisch, dass er sich eines Tages entschloss, zu Fuß durch Sievering zu wandern.
Was kümmerte ihn Sievering? Es war noch schlimmer als langweilig. Es war nämlich fad.
Leider liegen die Tage, in denen unsere Geschichte spielt, schon so weit zurück, dass wir nicht mehr mit Sicherheit festzustellen vermögen, ob der Baron Teitinger recht hatte, als er der Meinung war, die Mizi Schinagel sehe aus wie eine Zwillingsschwester der Gräfin W.
Er hatte, traurig und geradezu verzweifelt durch Sievering schlendernd, den lächerlichen Entschluss gefasst, eine Tonpfeife zu kaufen. Und er trat in den Laden des Alois Schinagel ein.
Ein Wesen hinter dem Ladentisch erschien, das er sehr wohl zu kennen glaubte. Wenn es nicht die Gräfin W. persönlich war, so war es gewiss ihre Schwester.
Teitinger kaufte 15 nutzlose Tonpfeifen.
3 Tage später kam er wieder nach Sievering. Er fand es charmant und Mizi begrüßte ihn wie einen alten Bekannten.
Es war warm und golden draußen.
Mizi schloss den Laden und stieg in den Fiaker und erzählte 3 Stunden später dem fremden Herrn, dass man eigentlich schon so gut wie verlobt war.
Verlobt war man mit Xandl Pareiner, Friseur und Perückenmacher.
Das waren die Geschichten, die den Teitinger gar nicht kümmerten und der auch nur halb verstand.
Sehr bald fand Teitinger, dass ihn die Mizi langweilte.
Eines Tages teilte sie ihm mit, dass sie schwanger sei. Und dieser Zustand war schlimmer als langweilig, nämlich fad.
Die Folge dieser Erkenntnis war, dass Teitinger zum Notar ging.
Wie es in jenen Tagen die Sitte befahl, riet der Notar zu einer Pfeidlerei, einem Wäschegeschäft.
Der Baron nahm also Urlaub von 2 Monaten und reiste in die Batschka, wo ihn keine Post erreichen konnte.
Als der Baron aus der Batschka zurückkehrte, war die Pfeidlerei der Mizi Schienagel in der Porzellangasse bereits eingerichtet und im Gange.
Sie gebar einen Sohn.
Und sie nannte ihn Alois Franz Alexander.
Alois Franz hieß der natürliche Vater.
Xandl hieß der Bräutigam, der Friseur.
Nicht einen Augenblick vermochte sie die Hoffnung aufzugeben, dass der Baron Teitinger kommen würde, um die Frucht seiner Lenden zu sehen.
Aber Teitinger kam nicht.
Als Xandl 3 Jahre alt war, lernte Mizi Schienagel eine geschwätzige und gefällige Frau kennen, die ihr sagte, es gäbe da ein Haus auf der Wieden, da wäre man gut aufgehoben. Und was wäre das überhaupt schon für ein Leben so, mit einem Kind und unverheiratet und mit einer Pfeidlerei?
Mizi wusste selbst nicht, weshalb sie zur Frau Josephine Matzner am nächsten Tage ging.
Ein geradezu niederschmetternder Duft von Maiglöckchen, von Flieder, von Veilchen, von Verbenen, von Reseda schlug Mizi entgegen.
Noch ehe sie wusste, was mit ihr geschah, stand sie in dem sogenannten Rosa Salon.
Eines Tages, eines Abends vielmehr, kommt er.
Der geliebte Teitinger.
Seit vielen Jahren ist er im Haus der Josephine Matzner heimisch.
Als er die Mizi Schienagel in diesem Haus erblickte, war er durchaus nicht erstaunt, sondern er strengte sich an, eine den Umständen angemessene Frage zu finden.
Er erinnerte sich nicht mehr, auf welche Weise sein Notar die Mizi Schienagel abgefunden hatte.
Dagegen glaubte er sich erinnern zu können, dass Fräulein Schienagel ein Kind weiblichen Geschlechts von ihm bekommen hatte.
Grüß Gott, was macht unsere Kleine?
Wir haben einen Buben.
Ah ja, es ist ein Bub, entschuldige.
Der Baron mochte die Mizi noch sehr gerne.
Und er fragte sich, warum er sie eigentlich verlassen habe.
Er begehrte sie sogar. Aber es gab nun ein gewaltiges Hindernis. Es schien ihm einfach unschicklich, eine Frau zu kaufen, die man umsonst gehabt hatte. Sozusagen umsonst, abgesehen von der Pfeidlerei.
Es war ebenso unschicklich, wenn nicht noch unschicklicher, eines der anderen Mädchen zu nehmen, sozusagen vor den Augen der Mizi. Er gab der Mizi ein Geldstück, ein goldenes 5-Gulden-Stück.
Geh mal hinauf, zu mir. Ich habe ein kleines Kabinett.
Der Baron ging ins Kabinett und blieb dort bis Mitternacht, in Erinnerungen versunken.
Er versprach, oft wiederzukommen und erhielt auch sein Versprechen.
Er wusste nicht, ob ihn ein Fluch trieb oder ein Segen, ob er eigentlich die Gräfin liebte oder die Mizi. Ja, ob er überhaupt liebte.
Ob er überhaupt noch der alte Teitinger war.
Der mächtige Herr von Persien war nicht gewohnt, ein Begehren, geschweige denn eine Begierde zu unterdrücken. Kaum hatte sein Auge die Gräfin Weh auserkoren, schon winkte er dem Großvezier.
Ich hab dir was zu sagen. Ich möchte die kleine junge Frau heute, die Silberblonde. Du weißt, welche ich meine.
Herr, ich weiß, welche Eure Majestät meinen, aber es ist hierzulande sehr langsam.
Heute.
Heute.
Er hatte Heimweh nach der Liebe, das ewige männliche Heimweh nach der Vergötterten, der Göttlichen, der Göttin, der Einzigen.
Vor Mitternacht erhoben sich die Majestäten. Sie verschwanden, die doppelflügelige Tür hinter den Thronsesseln verschlang sie.
Der Schah wartete im Nebenraum.
Und der Schah ist nicht gewohnt zu warten.
Kaum 20 Meter von ihm entfernt findet eine Konferenz statt, deren Teilnehmer sind der Großvezier, der Hofzeremonienmeister und der Adjutant seiner Majestät.
Ich sehe keinen Ausweg in dieser Angelegenheit.
Darf man die Gesetze der Gastfreundschaft oder die Gesetze des Anstands verletzen?
Ich lehne ganz entschieden beides ab. Wir können seine Majestät nicht von dem sonderbaren Wunsch unseres hohen Gastes in Kenntnis setzen.
Man würde einen geeigneten Mann dafür benötigen, einen vom privaten Festkomitee.
Vom privaten Festkomitee, ja. Da kommt nur einer in Frage. Teitinger.
Teitinger?
Der Großvezier begab sich in den blauen Raum zum wartenden Schah. Er saß würdig in seinem Sessel, spielte mit seinem Perlenarmband.
Wann?
Es handelt sich nur darum, die Dame zu finden. Im Gewirr des Festes ist sie verschwunden. Wir suchen sie mit allen Kräften.
Ich warte.
Mit allen Kräften suchte man indessen nicht die vom Schah ersehnte Dame, sondern den Teitinger. Und dort, wo die Herren entgeistert und ratlos waren, im kleinen Zimmer, erschöpft vom Nachdenken, bleich aus Furcht, beinahe krank vor Ratlosigkeit, erschien der Rittmeister Teitinger, munter wie ein junger Wind, und sie erzählten ihm ihre Sorgen.
Aber, meine Herren, das ist ja sehr einfach, sehr einfach. Es gibt viele, unzählige Frauen in Wien. Seine Majestät hat begreiflicherweise niemals Gelegenheit gehabt, zu erfahren, was es für, sagen wir, Annäherungen gibt. Ich denke da an eine gewisse Mitzi Schienagel aus dem Hause der Josephine Matzner. Es ist leicht, meine Herren Doppelgänger im Leben zu finden. Fast jeder von uns, nicht wahr, meine Herren, hat einen. Die Damen haben Doppelgängerinnen, warum auch nicht, Doppelgängerinnen, sagen wir, auch unter den kasernierten Damen. Sie werden wissen, was ich meine. Dadurch ersparen wir uns sehr viel Ärger. Ich meine, wir ersparen uns eine äußerst peinliche, um nicht zu sagen penible Belästigung seiner Majestät, alle Unfreundlichkeit.
Die Herren verstanden im Nu, um was es sich handelte. Sie sahen nur ein wenig besorgt den Großvezier an, der aber sein konstantes, höfliches Lächeln nicht aufgab.
Auch er bewunderte die ingeniöse Fantasie des Rittmeisters.
Die Herren sind einig? Darf ich meinem Herrn Nachricht geben?
Wir werden die Dame bald ausfindig machen, Exzellenz. Keine Angst, in einer halben Stunde, in einer Stunde höchstens, ist die Frau Gräfin hier. Ich will sagen, ihre Zwillingsschwester.
5 Minuten später sah man die Geheimen von der Spezialabteilung, die Beobachter und Spitzel der Oberwelt, der Halbwelt und Unterwelt, in Kutschen und Fiaker einsteigen.
Ihr Anführer war ein gewisser Sedlacek.
Man konnte sich auf ihn verlassen.
Er kannte die Gräfin W., er kannte den Baron Teitinger, er wusste von der hoffnungslosen Liebe des Rittmeisters zur Gräfin, er kannte die Mitzi Schienagel, ihren Aufenthaltsort und ihre Herkunft.
Im Hause der Josephine Matzner hatte er sie eilig den Armen eines alten Försters entrissen und so, wie sie war, im knallroten Kleidchen, das bis zu den Strumpfbändern reichte, im Fiaker mitgenommen.
Du darfst den Mund nicht aufmachen. Wenn er dich fragt, wie du heißt, so sag Helene. Stell dich Borchardt an, du weißt von nix, eine Dame, bist du verstanden?
Ja.
Kannst du dich überhaupt noch erinnern, wie es mit dem ersten war?
Na.
Streng deinen dummen Schädel an und denk nach. Mach's jetzt gleich vor, aber natürlich. Nur das Benehmen, meine ich. Bin im Dienst.
Man musste ihr eine Ballrobe beschaffen. Blassblau, Seide, tief ausgeschnitten. Ein Korsett, Perlen und ein Diadem.
4 begabte Männer stöberten im Garderoberaum des Burgtheaters herum.
Nur noch eine kurze Weile, und das gefällige Mädchen Schienagel sah für fremde und orientalische Augen beinahe so aus wie eine Dame.
Auch das Innere des Hauses Matzner war nicht wiederzuerkennen, dank allerhand Schleiern und Tüchern.
In einem geschlossenen Wagen brachte man die persische Majestät in das Haus der Frau Matzner. Mit einer tiefen Verbeugung empfing sie das ankommende Paar, die Mitzi und die Majestät.
Die ganze Nacht wartete der Sedlacek im Fiaker.
Als der Schah am nächsten Morgen erwachte, fand er neben sich niemanden mehr im Bett. Er sah sich erstaunt, beinahe erschrocken um.
Vom dunkelgrünen Baldachin, unter dem er lag, hing an einer geflochtenen Schnur eine Quaste.
Sie war sehr schäbig, abgenützt.
Er zog an ihr. In der vagen Hoffnung, sie würde wohl irgendwo ein Geräusch verursachen, er hatte sich keineswegs getäuscht. Es war eine Klingel.
Viele Männer hatten sich ihrer schon bedient.
Das Abenteuer der letzten Nacht hinterließ in ihm zwar eine angenehme Erinnerung, aber er hatte in seiner gesunden Einfalt an ein feierlich großes Erlebnis gedacht. Geradezu eine Veränderung seines Herzens, seiner Art zu sehen, zu hören und zu fühlen.
Es war, die Wahrheit zu sagen,
die Enttäuschung seines Lebens.
Wie gefällt es dir hier, Patominos?
Mir gefällt es hier wie überall. Wenn ich nur in der Nähe meines Herrn sein kann.
Ich hätte Lust, dir zur Strafe für deine Lügen von nun ab das Leben zu verbittern.
Der Herr ist immer gnädig, Auch seine Strafe verbittert mir das Leben nicht.
Wie befinden sich meine Frauen?
Herr, sie essen gut, sind gesund, schlafen bequem in geräumigen und bequemen Betten. Nur eines macht sie unglücklich, dass ihr Gebieter sie nicht besucht.
Ich will keine Frau mehr sehen. Ein Jahr nicht mehr. Bin auch mit der Europäerin nicht glücklich geworden. Du allein hast es vorausgesagt. Muss man verschnitten sein, um klug zu werden?
Herr, ich kenne auch törichte Eunuchen und weise, normale Männer.
Was tätest du, wenn du enttäuscht wärst?
Ich würde mich kränken. Und ich würde zahlen, Herr. Enttäuschungen sind kostspielig.
Gewiss, ja. Wenn du nicht verschnitten wärst, hätte ich vielleicht mit dir tauschen mögen. Du kannst gehen. Nein, bleib. Bleib. Dir obliegt es der Dame, dieser Nacht ein Geschenk zu überbringen. Achte darauf, dass es würdig sei, unserer Majestät, aber auch deines bewährten Geschmacks. Achte darauf, dass keiner von unserer Begleitung dich sieht. Das Haus und den Namen musst du ausfindig machen. Ich will nichts mehr von der Sache wissen. Ich verlasse mich auf dich.
Mein Herr darf es.
Es war einfach, den Weg zu Mizi Schinagel zu finden.
Alle Leute vom Gesinde wussten, wo der Schah die Nacht zugebracht hatte.
Schwieriger war es, ein Geschenk zu finden, das würdig sein sollte der Macht des Herrschers und Patomenos eigenen Geschmacks.
Er entschloss sich für 3 schwere Perlenketten. Am nächsten Nachmittag fuhr er zum Hause der Matzner. Er erkannte sofort, wo er sich befinde. Es bedurfte weder europäischer Erfahrung noch eines ausgesprochenen Geschlechts, um das Gewerbe der Frau Matzner zu erkennen. Es tat ihm leid um die köstlichen Perlen in der silbernen Kassette.
Man holte die Mizi.
Sie nahm den Orchideenstrauß entgegen, die silberne Kassette und den langen, unverständlichen Spruch des dicken Herrn. Sie nickte, sie schluckte. Ein paar Mal.
Am nächsten Tag meldete der Obereinuch seinem Herrn den Vollzug seines Befehls.
Hat die Dame etwas gesagt?
Herr, sie wird euch nie vergessen. Dies war ersichtlich, obwohl ich ihre Sprache nicht verstanden habe.
Viele Menschen dachten noch lange an den Schah.
Glückliche und Unzufriedene.
Denn er hatte seine Orden und Geschenke nach eigener Willkür verteilt, ohne auf den Gesandten zu hören und ohne auf den Rang und die Würde der Beschenkten und Ausgezeichneten zu achten.
Der einzige wirklich Unglückliche war der Rittmeister Teitinger.
Er wurde nämlich einen Tag nach der Abreise des Hohen Gastes von der besonderen Verwendung dispensiert und zu seinem Regiment zurückbeordert.
Die ganze fatale Geschichte versank in der Vergessenheit, das heißt in den Geheimarchiven der Polizei.
In der kleinen schlesischen Garnison blieb dem Baron nichts anderes übrig, als über seine Geschichte nachzudenken.
Von nun an begann er zu trinken.
Die Frauen freuten ihn nicht mehr.
Der Dienst langweilte ihn.
Die Kameraden liebte er nicht.
Der Oberst war fad.
Die Stadt war fad.
Das Leben war noch schlimmer als fad.
Er glitt und sank.
Er fühlte sich auch gleiten und sinken. Er hätte gerne mit jemandem darüber gesprochen, mit Mizi Schinagel zum Beispiel, von der er auch manchmal träumte. Aber es war ihm, als sei er zu stumm und zu stumpf, um das Richtige und Wahre sagen zu können.
Er schwieg also.
Und er trank.
Indessen dauerte der große Rausch der Mizi Schinagel kaum 3 Wochen.
Der Juwelier Gwendel schätzte den Wert der Perlen auf ungefähr 50.000 Gulden. Das Bankhaus Efrussi hatte 10.000 darauf geliehen. Die Perlen lagen in der Bank Efrussi. Ihr plötzlicher Reichtum regte alle anderen auf, sie selbst aber erschütterte er.
Die Kunden bediente sie nicht mehr.
Josephine Matzner gab ihr Ratschläge.
Heirate den Friseur Xandl. Er wird einen großen Laden, einen Salon in der Innenstadt eröffnen. Einen Teil steckst du in eine Pfädlerei, einen Teil in mein Unternehmen, alles notariell. Deinen Sohn gibst du zum Stift in Graz. Und wenn dich der Xandl langweilt, nimmst du einen Liebhaber. Geld hast du wie Heu, weil du es richtig anstößt. Sonst gibst du es aus. Weg ist es in 2 Jahren. Lass dir raten, ich will dir gut.
Mizi Schinagel aber war keineswegs in der Lage, vernünftigem Rat zu folgen. Sie dachte manchmal an den unerreichbaren Rittmeister Teitinger.
Sie stellte sich gerne vor, dass er den Dienst quittieren könnte und sie heiraten, jetzt, wo sie reich war.
Sie erfuhr, dass der Rittmeister zu seinem Regiment zurückversetzt worden war Nunmehr beschäftigte sie der Gedanke, dass sie in die Garnison Teitingers müsse.
Sie sagte der Frau Matzner, dass sie fahren müsse.
Erst aber wirst du ihm schreiben. Man fällt nicht so mit der Tür ins Haus. Man wirft sich auch nicht einem so mir nix, dir nix an den Hals. Jetzt, wo du mehr bist als er.
Mitzi Schienagel schrieb, dass sie reich geworden sei und dass sie Heimweh nach Teitinger habe und wann sie kommen könne.
Dem Baron schien es allzu fatal, Mitzi Schienagel wieder zu begegnen. Sie erinnerte ihn an seine leichtsinnige Missetat.
Und so ließ er ihr ausrichten, dass er aus gesundheitlichen Gründen in Urlaub gegangen sei und erst in 6 Monaten wieder zum Regiment einrücken würde.
Mitzi Schienagel weinte lange und ausführlich, als sie diesen Brief erhielt.
Sie zog nach Baden bei Wien.
Sie mietete ein Haus für 2 Jahre.
Die Perlen kaufte der Juwelier Gwendel.
Das Geld verwaltete der Notar Sachs.
Alle Welt war zufrieden. Ausgenommen die Mitzi Schienagel selbst.
Der Kurort Baden übte jedoch keine günstige Wirkung auf das Gemüt der Mitzi aus.
Vor allem gab es das Trabrennen.
Sie war niemals früher bei irgendwelchen Rennen gewesen. Jetzt schien es ihr, dass sie zu jedem gehen müsse.
Sie schrieb jeden Tag Ansichtskarten an ihren Vater, an Frau Matzner, an das Regiment Teitingers, mit dem Vermerk auf dem Umschlag:
Bitte bestimmt übergeben. Danke, Schienagel.
Sie schrieb immer das Gleiche.
Sie lebe herrlich, sie genieße endlich die Welt.
Jetzt konnte sie umsonst lieben.
Es tat ihr wohl, umsonst zu lieben. Manchmal gab sie den Herren Geld.
Manche liehen sich Geld für Unternehmungen.
Kein einziger von diesen Männern gefiel ihr.
Besonders ein gewisser Lissauer.
Ihr Sohn war ihr fremder als jedes fremde Kind. Sie eilte mit dem Kind nach Graz. Sie nahm sich vor, ihren Buben nach der Art unterzubringen, in der die Kinder aus der guten Gesellschaft untergebracht waren. Also kam ihr Bub, der Xandl Schienagel, in das Erziehungsheim für minderjährige Knaben, verbunden mit Gartenschule.
Und Mitzi Schienagel, einmal auf der Richtung nach dem Süden begriffen, konnte sich weder in Graz aufhalten und auch nicht nach Baden zurück.
Es erwartete sie dort Lissauer, der sie schon so viel gekostet hatte die letzten 3 Wochen.
Alle warteten auf sie, nur nicht der Baron Teitinger.
Der wartete nicht.
Lissauer fiel es nicht ein, auf Mitzis Heimkehr zu warten. Als er sah, dass sie nicht zurückgekehrt war, fuhr er nach Wien, ging zur Frau Matzner und ließ sich die Adresse der Mitzi geben.
Ich hab ihr eine wichtige Nachricht vom Teitinger zu geben.
Er war entschlossen, die Schienagel nicht mehr zu verlassen, ja ihr, soweit es ging, zu folgen. Er fuhr also nach Meran. Mitzi Schienagel freute sich, als sie ihn auf der Promenade erblickte. Nach etwas Bekanntem suchte sie, nach etwas halbwegs Vertrautem. Sie war geneigt, etwas Bekanntes als Wohlvertrautes zu begrüßen.
So begrüßte sie Franz Lissauer.
Er grüßte flüchtig mit seinem sonnenfarbenen Panama-Hut.
Ah, du bist auch hier?
Ich bin so selig.
Und sie umarmte ihn.
In diesem Augenblick stand sein Plan fest. Es war die alte Geschichte mit den Brüsseler Spitzen.
Um jene Zeit waren Brüsseler Spitzen ebenso geschätzt wie Juwelen. Es gab infolgedessen zahlreiche Nachahmungen der berühmten Spitzen.
Mit den bestgelungenen handelte ein Freund Lissauers.
Jetzt endlich erblickte er eine Möglichkeit, sich mit einem Kapital an den Spitzen zu beteiligen. Mit dem Kapital der Schienagel.
In ihrer eigenen Pfeidlerei war sie nicht öfter als 5-mal gewesen. Sie sah aber ein, dass eine Spitze, die man für 5,50 Gulden verkaufte und die man für 1,80 Gulden kaufen konnte, eine angenehme Ware sein könnte.
Wir teilen halbpart. Gemacht?
Gemacht.
Und sie dachte gar nicht mehr an die Spitzen.
Wie oft wechseln die Moden in der Welt?
Das Haus der Matzner kam aus der Mode.
Auch die Mädchen, die der Frau Matzner treu blieben, wurden alt. Und die Jungen wurden treulos.
Immer häufiger ging Josephine Matzner zu ihrem Bankier, Herrn Efrussi.
Sein Vermögen, seine kluge Ruhe, seine Redlichkeit, sein Ruf, sein Alter, alles tröstete sie.
Sie haben ja für 5.000 und für 3.500 Staatslose, mit 10.000 sind Sie an der Pfeidlerei der Mitzi Schienagel beteiligt, mit 2.000 an der Bäckerei Schindler, Ihr eigenes Geschäft ist... Ich weiß nicht, wie viel wert, der Notar wird's wissen. Sie wissen es auch. Sie sind 53 Jahre alt.
52, Herr Efrussi.
Umso besser. Also
Selbst wenn Ihr Geschäft nicht geht und Sie wollen nicht nur Coupons schneiden, so arbeiten Sie noch gute 8 Jahre in voller Blüte, in der Pfädlerei meinetwegen, gründen Sie ein Modistengeschäft. Kaufen Sie eins, Sie haben Geschmack.
Ist das auch ganz sicher, Herr Kaiserlicher Rat?
Na, ich kann es Ihnen beweisen. Hier, sehen Sie, die Bücher.
Herr Kaiserlicher Rat, Sie haben mir einen Stein vom Herzen genommen.
Wenn Sie 120 alt werden, Frau Matzner, werden Sie auch nicht verhungern und nur eine anständige, feine Leich haben. Mit 4 Rappen und besparen, wenn Sie wollen. Und vererben können Sie auch noch was.
Dankeschön. Hm? Dank für die Auskunft. Empfehl mich, Herr Kaiserlicher Rat. Sie haben mir einen Stein vom Herzen genommen.
Einmal fiel es ihr ein, dass sie in der Pfeitlerei, damit sie Skinagel, in der sie Jahrzehntausend investiert hatte, nach dem Rechten sehen müsse.
Bevor sie noch in den Laden trat, ahnte sie Unheil. An der Glastür sah sie eine große Tafel mit der Inschrift:
Echte Brüsseler Spitzen.
Und ihr Herz stockte, als sie im Inneren des Ladens den Herrn Lissauer erblickte.
Wir haben uns lange nicht gesehen, Herr von Lissauer. Ja, alle Welt hat uns verlassen. Wir sind den Herrn nicht modern genug. Es geht wohl viel solider bei mir zu als in der vorderen Zollamtsstraße zum Beispiel.
Wissen Sie, man wird älter und ernster und dann, Sie sehen ja, ich arbeite hier fleißig.
Ja, ist denn das hier überhaupt noch eine Pfädlerei? Wo sind denn die Schächtelchen mit den Knöpfen allauert? Wo die Hafteln und Häkchen? Wo die sogenannten Besatzstücke? Anstelle dessen sehe ich Brüsseler Spitzen. Wer in dieser Gegend kann Brüsseler Spitzen kaufen? Sie haben ja den Laden ganz schön ausgeräumt.
Ausgeräumt? Ausgeräumt, so nennen Sie das. Das Geschäft hat seither Aufschwung genommen und die Brüsseler Spitzen werden gekauft.
Lisa, ich möchte die Bücher sehen. Ich werde mit dem Notar sprechen.
Bitte, bitte, Frau Matzner, hier sind die Bücher.
Und wo ist das Kapital? Wo die Gewinne?
Das Kapital arbeitet, Frau Matzner. Neue Zeiten. Moderne Geschäftsmethoden, kein totes Kapital.
Unverzüglich verabschiedete sie sich, ohne die ausgestreckte Hand Lissauers zu beachten.
Sie ging zur Post und depeschierte nach Baden an Mitzi Skinagel.
Sofort herkommen. Teitinger erwartet dich morgen.
Natürlich kam Mitzi Skinagel in den ersten Morgenstunden. Nach sehr langer Zeit betrat sie wieder das Haus der Matzner. Alles war ihr fremd geworden. Sie hatte im Täschchen das letzte Bild seines Sohnes und die letzten, allerdings sehr kümmerlichen Schulzeugnisse.
Frau Matzner ließ sie warten. Endlich kam sie, in voller Rüstung.
Die Umarmung war flüchtig, der Kuss trocken und kalt.
Der Teitinger kommt nicht, aber dienstlich verhindert.
Aber er wollte mich doch sehen.
Ja, aber vorläufig ist er eben dienstlich verhindert. Kannst du mir schreiben? Hast du ja seine Adresse? Ich hab dir was Ernstes zu sagen. Du hast mich betrogen, du und dein Lissauer. Ihr habt mich beraubt. Ihr habt mich begaunert. Alles für meine Güte. Wie eine Mutter war ich zu dir. Goldkind habe ich dich genannt. Mein Geld habt ihr verprasst. Du begleitest mich auf der Stelle. Wir gehen zum Notar. Will dir, wenn du wegläufst.
Mitzi Skinagel fiel die Geschichte mit den Spitzen ein und sie erinnerte sich an alle Papiere, die sie von Lissauer bekommen und unterschrieben hatte, ohne sie zu lesen.
Sie erhob sich, sie ging.
Eine Verhaftete bereits schritt sie willenlos neben der unerbittlichen Matzner dahin.
Neue Kräfte strömten der Frau Josephine Matzner in den folgenden Wochen zu. Es schien ihr, dass sie eine wichtige Aufgabe zu erfüllen habe. Die Aufgabe nämlich, ihr Geld zu retten. Oder, was ihr noch besser gefiel, dieses verlorene Geld zu rächen.
Sie offenbarte eine erstaunliche Fähigkeit, Gesetze zu begreifen, auszulegen, mit Advokaten zu sprechen und sie genau zu verstehen.
Auch ihr alter Freund, der geheime Sedlacek, stand ihr zur Seite.
Viele Stunden verbrachte sie mit Sedlacek in seinem Büro auf dem Schottenring.
Indessen liefen seine Leute herum in der Stadt, im Reich. Eine große Geschichte. Gefälschte Brüsseler Spitzen, in Wien hergestellt, von hier nach Triest geschickt, von dort nach Antwerpen, von dort nach Wien zurück.
Die Geschichte von den Brüsseler Spitzen in Fortsetzung jeden Tag mitgeteilt, in niedlichen Glossen kommentiert, wurde eine echte Sensation.
Der Prozess dauerte nur 2 Tage. Aus der Untersuchungshaft wurde nur einer der Angeklagten vorgeführt, Franz Lissauer.
Auf freiem Fuß belassen hatte man Fräulein Mitzi Skinagel.
Sie begriff sehr wenig von den Vorgängen und Reden im Gerichtssaal.
Lissauer bekam 3 Jahre Zuchthaus.
Die Skinagel 16 Monate Gefängnis.
Sie weinte nur. 6 Monate, 1 Jahr, 10 Jahre oder lebenslänglich. Das war ihr in diesem Augenblick gleichgültig.
Ihr Verteidiger versprach ihr, alles zu tun, damit sie früher frei werde.
Ich will ja gar nicht.
Sie weinte nicht mehr auf der ganzen langen Fahrt vom Landesgericht bis zur Strafanstalt.
Man zog sie aus, in einem kleinen Zimmer, stellte sie auf eine Waage und unter ein Zentimetermaß. Die barmherzigen Schwestern brachten ihr den blauen Kittel. Ringsum fielen ihre aschblonden jungen Haare in Büscheln und Flocken nieder. Es wurde kühl an der Kopfhaut. Kämme und Nadeln räumte die Schwester auf. Man brachte ihr eine blaue Haube, die musste sie anziehen.
Die Zelle 23 war leer, obwohl zwei Betten dastanden. Mitzi Schienagel fiel auf das linke hin, sie schlief sofort ein. Eine Stunde später weckte sie jemand. Es war der weibliche Häftling Magdalene Kreuzer, ehemals Seilakrobatin, derzeit Karussellbesitzerin im Prater, wie Mitzi Schienagel bald erfahren sollte.
Nur knappe zwei Tage nach der Beendigung des Prozesses durfte die Frau Matzner in diesem seligen Reich des Rausches und der Träume verweilen, gerade so lange, wie die Zeitungen Lust hatten, der Sensation Nachrufe zu widmen, in immer kleineren Artikeln allerdings.
Ein paar Wochen nach dem Prozess beschloss Josephine Matzner zu resignieren. Ihr Haus war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Sie verkaufte das Haus. Es wurde eine billige Filiale des mondänen Hauses in der Zollamtsstraße.
Anstatt, wie es ihre Absicht war, sich in den Schutz der weltfremden Stille zurückzuziehen, irgendwohin in die Provinz, wo kein Mensch sie kannte, beschloss sie plötzlich, in Wien zu bleiben.
Und zwar mitten in Wien, in der inneren Stadt.
Sie mietete sich im Herzen der Stadt ein, in der Jasomirgottgasse.
Eines späten Nachmittags, als sich Frau Matzner dem Genuss des Kaffees, des Gugelhupfs und der Musik im Volksgarten auslieferte, hörte sie plötzlich eine Stimme.
Grüß Gott, Tante Feni. Ist's erlaubt, Frau Matzner?
Der Schnurrbart des Rittmeisters Teitinger war fast grau geworden. Meliert, konnte man sagen. Der Kopf noch grauer als der Schnurrbart. Beinahe weiß.
Wieder einmal hatte ihn das starke, gefährliche und rätselhafte Weh gepackt, für das er keinen Namen wusste.
Na, nehmen Sie doch Platz, Herr Baron.
Na, ist's noch immer lustig bei Ihnen?
Bei mir? Das Haus ist verkauft, Herr Baron. Ich bin nicht mehr die alte Tante Fini. Ich bin auch die Frau Matzner nicht. Ich bin wieder das Fräulein Matzner, wie vor 20 Jahren. Ich wohne in der Jasomirgottgasse und bin eine ledige und eine private. Und kein Hahn kräht noch mehr. Ach, Herr Baron, die alten Zeiten. Und jetzt die Einsamkeit.
Reden's nur.
Frau Matzner erzählte in exakter Reihenfolge. Sie erstattete beinahe einen militärischen Bericht. Als sie die Geschichte von den Spitzen erzählte, stockte sie ein paar Mal.
Mitzi Schienagel, Herr Baron, wissen ja.
Ja. Der Name Mitzi Schienagel erweckte allerhand unbehagliche Gefühle im Rittmeister.
Ich habe noch das hohe Gericht um Gnade gebeten. Jetzt sitzt sie.
Ja, er erinnerte sich.
Es war ein paar Wochen her, da hatte er in der Kanzlei einen Zettel unterschreiben müssen. Es war ein rekommandierter Brief.
Der Rittmeister hatte unterschrieben, zerstreut den Brief geöffnet und nur einen Blick auf den Aufdruck am Kopfrand des Blattes geworfen.
Weibliche Strafanstalt Kagran.
Solch ein Brief mit solch einer lächerlichen, erbärmlichen und vor allem langweiligen Aufschrift gehörte zu den unerklärlichen Erscheinungen, die den Baron Teitinger von Zeit zu Zeit verfolgten.
Sie hatten nichts mit der Liebe zu tun, nichts mit der Wiener Gesellschaft, nichts mit dem Dienst, nichts mit den Pferden.
Reden's nur.
Er hörte plötzlich Säbel klirren, bekam Angst, dass ihn bekannte Kameraden am Tisch der Matzner sehen könnten, zog die Uhr.
Ich muss gehen. Wir treffen uns morgen um diese Zeit bei Grützner. Ist Ihnen recht, Frau Matzner?
Ganz wie Herr Baron belieben.
Zum ersten Mal in seinem Leben sollte der Baron Teitinger erfahren, was es hieß, Schritte unternehmen.
Beim Militär unternahm man keine Schritte.
Alles war geregelt.
Im zivilisierten Leben aber hatte man sehr oft Schritte zu unternehmen. Man musste sich von Zeit zu Zeit irgendetwas richten, denn die Gesetze hatten anscheinend nicht die Aufgabe, das Leben der Menschen zu regeln, sondern im Gegenteil, es in Unordnung zu bringen.
Er dachte an den Polizeiarzt Dr. Stiassny, der in seinem Regiment als Reserveoberarzt jedes Jahr zu Übungen einrückte. Mit Dr. Stiassny war man immerhin schon im Casino gesessen, beim Domino.
Unbehagen bereitete dem armen Teitinger die Polizeidirektion. Auf der braunen Bank mit irgendwelchen Personen, die er als Bittsteller klassifizierte, musste er eine qualvolle Viertelstunde auf den Polizeiarzt Dr. Stjasny warten.
Ah, Baron.
Servus, Doktor.
Und, wie ist das Befinden?
Dankeschön, glänzend. Nur, da ist etwas, da ist so ein Mädel, Doktor, weißt, so ein Sündenfall. Und die ist jetzt bei euch?
Der Doktor glaubte, es handle sich um eine der sogenannten geheimen Krankheiten. Es bedurfte erst eines ausführlichen Verhörs, bevor der Dr. Stjasny den Sachverhalt aus den abrupten Sätzen Teitingers zusammenflicken konnte.
Ich kann noch heute Vormittag mit dir hinausfahren nach Kagran.
Nein, lieber Doktor, sofort bitte.
Als sie anlangten, hatten ihn Langeweile, Kummer und Bangnis dermaßen mitgenommen, dass er fast den Zustand der Gleichgültigkeit erreichte.
Der Gefängnisdirektor Regierungsrat Smekal hatte goldgeränderte Brillen. Wie aus weiter Ferne hörte ihn Teitinger.
Es ist mir unmöglich, gewissen Sträflingen das Briefschreiben zu untersagen. Jawohl, es ist mir unmöglich. Ich verstehe ja die Difficultäten des Herrn Baron, aber wie gesagt, die Vorschriften. Aber ich werde auf den Häftling Schienagel in dem Sinne einwirken, dass sie Ihnen nicht mehr schreiben wird, Herr Baron. Aber am einfachsten ist es wohl, wenn Herr Baron selbst mit ihr spricht. Ich werde den Häftling mit Schienagel sofort holen lassen. In die Kanzlei. Ich selbst werde dann für eine halbe Stunde inspizieren gehen. Herr Baron kann dann ungestört mit dem Häftling sprechen.
Na, ausgezeichnet, Herr Direktor.
Also eine halbe Stunde, Herr Baron.
Und schon war Teitinger allein im Zimmer des Direktors.
Ein Aufseher kam herein, salutierte, ging wieder hinaus.
Durch die offen gebliebene Tür trat Mizi Schienagel in die Kanzlei. Sie erschrak sichtlich. Man hatte ihr nur gesagt, sie müsse zum Herrn Direktor.
Teitinger war ratlos wie noch nie in seinem Leben. Es dauerte ein paar Minuten, ehe er seine gewohnte, natürliche, leichtfertige Gleichgültigkeit wiederbekam, den nonchalanten Gleichmut.
Ja, da bist du ja, liebe Mizi. Lass dich anschauen. Wie geht's dir? Setz dich, Mizi.
Dankeschön, dass du... dass Herr Baron gekommen sind. Bitte um Entschuldigung für den Brief.
Ja, natürlich, der Brief.
Es ist so nett zu kommen, wenn ich drum bitte und ins Unglück geraten bin. Das ist so, so edel.
Und wie plötzlich befreit, brach ein Strom von Schluchzen aus ihrem Herzen. Teitinger näherte sich elastisch, durch das Wasser der Tränen sah sie ihn herankommen. Ein Engel im grauen Straßenanzug schwebte heran.
Es freut mich ja, wenn ich einen netten Brief bekomme. Ich lese sofort, noch in der Kanzlei. Weißt, im Grunde bin ich ja ein ganz guter Kerl. Aber es ist nämlich so, weißt, dass der Zinnober, der Rechnungsunteroffizier, meine ich, der kriegt so einen Haufen Post, jeden Tag. Und er macht mal so was Fremdes auf in der Eile. Und deshalb auch habe ich alle meine Freunde und Bekannten gebeten, mir nichts mehr zu schreiben. Außer unter HVT Poste Restante.
HVT Poste Restante.
Er blickte jetzt auf ihr dunkelblaues Häubchen. Er stand vor ihr. Seine Knie berührten ihren gestreiften, langen Kittel.
Die Haube ärgerte ihn. Sie war aus dem steifen, faserigen Gewebe, aus dem man Säcke macht. Und er erinnerte sich an die Gräfin Helene W. und an das Haar der beiden Frauen. Und er zog plötzlich mit einer brüsken Bewegung mit zwei Fingern die Haube herunter. Im gleichen Augenblick bedeckte Mizi Schienagel mit beiden Händen ihren Kopf. Sie fing wieder an, bitterlich zu schluchzen.
Zum ersten Mal empfand er Mitleid in seinem Leben.
Wann kommst du heraus?
Und stülpte wieder die gräuliche Haube über Mizis armen Kopf.
Ich werde schauen, was ich tun kann.
Dankeschön, Herr Baron. Darf ich gehen, Herr Baron?
HVT, Poste Restante.
Ihre holzbesohlten Sandalen klapperten auf dem hölzernen Boden der Kanzlei zuerst, dann lauter, härter auf den Steinen des Korridors.
Teitinger sah sich nicht mehr um.
Er erinnerte sich jetzt erst, dass er nach dem Sohn hätte fragen müssen.
In einer traurigen Verwirrung fuhr er am Nachmittag zu einem Rendezvous mit der Matzner. Er ließ sich die Geschichte von den Spitzen und den ganzen Prozess ausführlich erzählen. Zu seiner eigenen Verblüffung verstand er sogar die geschäftlichen Vorgänge.
Es ekelte ihn ein wenig vor der Frau Matzner. Zum ersten Mal empfand er den Unterschied zwischen Langeweile und Ekel. Und er zahlte schnell und ging und ließ die Matzner ratlos zurück.
Josephine Matzner setzte ihr gewohntes Leben fort.
Eines Tages, als sie erwachte, brannte ihre Stirn, ihre Schläfen waren taub und bleiern. Ein kalter Schauer nach dem anderen durchjagte ihren Körper.
Der Doktor kam?
Der Doktor stellte Rippenfellentzündung fest.
Am Abend stieg das Fieber?
Am Morgen erwachte sie mit geringem Fieber.
Sie ließ sofort den Notar kommen. Der Notar zog Tinte und Feder aus seiner Ledertasche und setzte sich an den Tisch.
Ist es Ihnen auch klar, wie groß Ihr Vermögen ist?
Nein, weiß ich nicht.
Es sind genau 32.000 Gulden und 85 Kreuzer. 1.000 Gulden haben Sie vor 2 Wochen bei Frussi abgehoben.
Wie viel?
32.085.
Sind Sie sicher, Herr Notar?
Ganz sicher.
Also ich möchte nur die 1.000 Gulden hinterlassen, die ich hier im Haus habe. Vorläufig. Wenn es nötig ist, werde ich Sie nochmals bitten lassen. Zu 3 Teilen, Herr Notar. 300 für die Armen, 300 für die Kirchen, 300 für die Mitzischinagel. 100 bleiben für allerhand Kosten.
Allerhand Kosten? Das muss man spezifizieren. Ich schlage vor Leichenbegängnis und Grabstein.
Und schon schrieb er, langsam und unerbittlich.
Die Matzner hielt den Atem an.
Sie machte sozusagen ein Probesterben.
Und der Rest des Vermögens?
Darüber sprechen wir noch.
Sie unterschrieb mit der Feder, die ihr der Notar hinhielt.
Am Abend aber, als der Doktor wiederkam, erkannte sie ihn nicht.
Schweiß stand in dicken Perlen auf ihrer Stirn.
Plötzlich schrie sie auf. Sie fühlte einen schneidenden Schmerz im Rücken.
Ein leichtes Zucken bewegte ihre Augenlider, dann fiel ihre rechte Hand über die Lehne.
Der Friede kam über die Josephine Matzner.
Man begrub sie an einem der ersten regnerischen Tage dieses Herbstes. Den Vorschriften gemäß veröffentlichte der Notar in den Zeitungen die übliche Notiz.
Erben gesucht.
Die weibliche Strafanstalt in Kagran bekam die Mitteilung, dass der Häftling Mizi Schienagel als Erbin der verstorbenen ledigen Josephine Matzner in den Besitz von 300 Gulden gekommen sei.
Das Kartell der Polizeireporter saß niedergedrückt im Café Wirz, erschöpft von der unerträglichen Ruhe, gelähmt von dem ereignislosen Frieden und ohne die geringste Hoffnung auf eine Sensation.
Die Notiz »Erben gesucht« las der Polizeireporter Latzig. Wenn er sich recht erinnerte, so hatte seinerzeit der vor einigen Jahren verstorbene Bankier Efrussi die berühmten Perlen der Schinagel belehnt und sogar wahrscheinlich nach Antwerpen verkauft. Nach einigen Tagen wusste Latzig, welchen Weg die Perlen des Schahs genommen hatten. Aber er beschloss, den Lesern der Kronenzeitung nicht sofort und auf plumpe Weise die ganze Geschichte vorzutragen. Er kündigte eine Serie von Artikeln an unter dem Titel
»Die Perlen von Teheran. Hinter den Kulissen der großen Welt und der Halbwelt«.
Die Hefte wurden in den Tabaktrafiken und in Papierläden verkauft.
Im Zeitungsdruck zwar, aber mit einem bunten Umschlag, auf dem ein sympathisch gekleidetes Mädchen auf einer giftgrünen Chaiselongue zu sehen war.
Von allen oberen 10.000, die heimisch gewesen waren im Hause Matzner, interessierte ihn lediglich der Baron Teitinger. Dieser wohnte, wie immer, wenn er sich in Wien aufhielt, im Imperial.
Als man dem Herrn Baron Teitinger die Visitenkarte Latzigs reichte, erschrak er zuerst. Unter dem Namen Bernhard Latzig stand das Wort Redakteur.
Es war einer jener Berufe, die der Baron Teitinger für ominöse hielt.
Außer der Armeezeitung las Teitinger kein Blatt.
Es vergingen kaum 3 Minuten und schon stand vor ihm ein Mann. Kahlköpfig, mit aschgrauem Angesicht und einem grauen, trist herabhängenden Schnurrbart.
Was wollen's denn von mir?
Ich bin der Redakteur Bernhard Latzig. Ich möchte... Herr Baron, möchten mich anhören, im eigenen Interesse.
Ja, und?
Wenn Herr Baron gestatten, die Geschichte ist nicht einfach. Es handelt sich um eine polizeiliche Angelegenheit im Vertrauensakt.
Ja, ich wünsche nichts Vertrauliches.
Vertrauen, Herr Baron, habe ich auch nicht sagen wollen. Da ist nämlich vor kurzem eine gewisse Josephine Matzner gestorben.
Aha, die ist gestorben.
Gestorben. Und ehe man es noch glauben konnte. Und der Schienagel, die jetzt sitzt, hat sie eine Kleinigkeit hinterlassen. Viel zu wenig bei dem großen Vermögen.
Setzen Sie sich.
Danke.
Er zog seine Heftchen aus der Tasche und legte sie auf den Tisch.
Die gebe ich jetzt heraus, Herr Baron. Bitte nur den Anfang anzuschauen.
Ich lese keine Bücher.
Dann darf ich wohl vorlesen. Wer war diese Josephine Matzner, die ein Haus führte in Wien?
Teitinger wurde neugierig wie ein Kind. Mit unverhohlenem Vergnügen beugte er sich vor, vernahm die Geschichte von der Gründung des Hauses Matzner und an den charakteristischen Kennzeichen, die der Verfasser den Anfangsbuchstaben der Stammgäste beigefügt hatte, erkannte er zu seiner großen Freude den und jenen seiner früheren Freunde und Genossen.
Dies ist die erste Folge.
Verkaufen Sie mir die Bücheln.
Herr Baron, erlauben, dass ich sie gratis offeriere?
Dankeschön. Schicken Sie mir die nächsten. Ich lese sie gern.
Sehr geschmeichelt, Herr Baron. Aber es ist ein Problem. Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich die Bücher weiter fortsetzen soll.
Aber wie denn? Sie sind ja großartig unterrichtet, eingeweiht, möchte man sagen.
Gewiss, gewiss, Herr Baron, aber das kostet heute was. Und ich suche eben Interessenten. Ich suche, kurz gesagt, etwas Geld, um meine angefangene Arbeit fortsetzen zu können. Ja, das Leben für uns eins ist schwer.
Wie viel brauchen Sie denn für die Bücheln?
2000, Herr Baron.
2000 Gulden kostet das? So kleine, dünne Bücheln? Ja, warum nennen es denn die Leute nicht mit Namen, sondern nur mit Anfangsbuchstaben?
Weil Herr Baron selber drin vorkommen müssten.
Natürlich ich nicht.
Ich kann auch die Herren nennen, wie Herr Baron wünschen.
Gut, großartig. 2000, was?
Jawohl, Herr Baron.
Die holen sich morgen.
Zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet, Herr Baron.
Grüß Gott.
Er steckte die drei Heftchen in die Tasche.
Nach gewohnter Weise depeschierte er
2000 Imperial.
Die 2000 kamen. Aber mit einer Begleitdepesche.
Befohlenes anbei. Dringlicher Brief unterwegs.
Diese Depesche zerriss der Baron aus unüberwindlichem Ekel vor der Wendung.
Dringlicher Brief.
Er steckte das Geld in ein Kuvert, befahl dem Portier, es dem Herrn von gestern Nachmittag auszuhändigen. Morgen musste er in die Garnison zurück.
Die Geschichte von der 1002. Nacht. Hörspiel von Helmut Peschina nach einem Roman von Josef Roth. Erster Teil. Es spielten Stefanie Dvorak, die Mitzi, Josef Lorenz, den Baron Teitinger und Mischo Fries als Erzählerin, Elisabeth Orth als Frau Matzner und Erzählerin, Erwin Steinhauer als Patominos, Eunuch des Schah, Bankier Efrussi, Gefängnisdirektor, Redakteur Lazig und als Erzähler. Dietrich Siegel als Stationsvorstand, Schah, Zeremonienmeister, Geheimpolizist Zedlacek, Lissauer, Geliebter der Mitzi und als Erzähler. Cornelius Oponia als Adjutant, Polizeiarzt Stjasny, Notar, Rechnungsunteroffizier Zenova und als Erzähler. Komposition Max Nagel und Johann Strauss. Violine Anne Harvey Nagel, Bass Tim Dunnin. Technik Katharina Böhm, Hertha Werner Tschaschl, Gerhard Wieser. Assistenz Ursula Scheidle. Regie Robert Matejka. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Österreichischen Rundfunk 2009.